Darum macht mir das immer wieder so nachdenklich, wenn es zum Beispiel um diese schwulen Segnungen geht. Der Patrick Lindner war jetzt ja nicht der Erste. Im Gegenteil, was glaubt ihr, wollte ich denen immer sagen, wie viele Leute ich in 30 Jahren schon gesegnet habe. Da geht es nicht um die Schwule, als wenn das eine Krankheit wäre. Da geht es um zwei Menschen. Ich habe auf Facebook jetzt dann 13.000 Abonnenten. Du, so viel Kirche musst du erstmal vollbringen mit 13.000 Abonnenten, die jeden jetzt Wochenende ihr Sonntagspredigt von mir reingedrückt bekommen. Wir sind nur Begleiter. Wenn der Pfarrer meint, er war der Chef, dann hat er was falsch verstanden.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürck und bevor wir gleich rüber an den Bartresen gehen, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Rainer Maria Schießler ist Pfarrer aus Leidenschaft. Seit über 30 Jahren verkündet er das Wort Gottes und ist dabei doch ein ganz besonderes Exemplar seiner Zunft. Er segnet homosexuelle Paare, produziert einen eigenen Podcast, fährt Motorrad, lebt mit einer Frau zusammen und arbeitet seit Jahren auf dem Oktoberfest in München, um alles, was er dort verdient, an ein Hilfsprojekt zu spenden. Er schafft etwas, woran viele andere seit Jahrzehnten verzweifeln: vollbesetzte Gottesdienste. Ich freue mich auf ein Gespräch über Kirche, Rebellion und Innovation. Viel Spaß beim Zuhören und schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Lieber Herr Schießler, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind hier am Bartresen. Und wir sind ja gar nicht so weit auseinander. Es trennt uns ja quasi nur die Isar.
Drei Minuten mit dem Moped. Ist gemessen.
Sehr gut. Trotz dem Regenwetter.
Ja, ich habe so C1 mit Dach, kann man ohne Helm fahren, ganzjährig. Ah, ja, perfekt. Nur beim Schnee muss man da ein bisschen Obacht geben.
Ja, das stimmt. Ich würde mit einer Frage starten wollen, die vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen einfach wirkt, aber ich finde, die Antwort ist darauf, glaube ich, gar nicht so einfach. Nämlich, also ich muss mich vielleicht davor outen, weil ich bin, gut, jetzt habe ich heute auch noch schwarz an, so das schwarze Schaf für jeden Pfarrer, nämlich irgendwann aus der Kirche ausgetreten und sage ich vielleicht noch nicht. Ich stelle erst die Frage, nämlich, warum brauchen wir Kirche eigentlich in der heutigen Zeit?
Ich glaube, das ist die falsche Frage, um in die Kirche heranzugehen. Auch nicht die Frage, wieso gibt es Kirche, sondern was macht Kirche? Und da kann ich heute halt wieder nur von mir erzählen. Ich habe jetzt mit der Frage gerechnet, wieso sind Sie Pfarrer geworden? Und da wäre meine Antwort gewesen, eine Gegenfrage, waren Sie schon mal verliebt? Die Kirche kann ich nie an ihrer Nützlichkeit messen. Also das wäre eine Frage nach dem Warum, sondern nach ihrem Ausdruck, nach ihrer Botschaft, nach ihrer Darstellung bei den Menschen. Und Kirche ist ja nicht etwas unabhängig Bestehendes, auch wenn wir das manche gerade ultraorthodoxe so verkaufen wollen, sondern Kirche, das ist ja das, was wir als Kirche machen. Ich sage zum Beispiel jetzt immer Leuten, die mir erzählen, dass sie aus der Kirche ausgetreten sind. Und dann wird verwiesen auf Rom und auf unsägliche Sachen, die da kommen, wo ich vieles teile. Dann sage ich, ja, aber haben Sie nicht das Gefühl, dass die aus der Kirche ausgetreten sind, in der Sie hundertprozentig reinpassen? Und daraus entwickelt sich dann unser gemeinsamer Auftrag, dieser Kirche wieder dieses Antlitz und diese Funktion zu geben, damit sie den Menschen dient. Ich nehme mal den Satz und verwende ihn für die Kirche her. Der Satz lautet, eine Religion, die nicht dient, dient zu gar nichts. Und das nehmen wir jetzt für Kirche. Eine Kirche, die nicht dient, braucht niemand. Und dann haben wir die Frage beantwortet. Aber eine Kirche, die dient, die ist unersetzlich. Und für mich ist Kirche Heimat. So beschreibe ich eben dann. Heimat, sagt ein ganz großer Vorbild von mir, der verstorbene Bischof von Innsbruck, der Reinhold Stecher, ist ein von Liebe durchwehter Ort. Das ist Heimat. Aber das ist für mich. Also das wäre genauso, wenn Sie sich die Frage stellen, wozu braucht der Mensch eine Heimat? Er hat eine. So ist für mich, ja, ich habe diese Kirche. Und die konnte sie nur so anstellen, die konnte sie nur so verquerstellen, die konnte sie nur so rüpelhaft benehmen den Menschen gegenüber. Meine Antwort, und dann erst recht, ist, um mich wirst nicht los. Auf gar keinen Fall.
Ich hätte, deshalb habe ich mich vorhin, habe ich die Frage ein bisschen ab, oder meine Ausführung ein bisschen abgekürzt. Ich hätte die Frage wahrscheinlich damit beantwortet, dass sie vor allem sehr wertstiftend ist und ein Gemeinschaftsgefühl, auch eine Gemeinde wirklich bildet, um die Menschen herum, um diese Menschen zusammenzubringen. Die Frage, die sich mir dann nur stellt, und ich glaube, das ist so ein bisschen der ja, vielleicht nicht der Grund, warum ich ausgetreten bin, aber die Frage, die sich mir da so ein bisschen stellt, ist, warum brauche ich denn den Glauben in dieser Kombination?
Zunächst zur Wertstiftung, das ist für mich ein Nebeneffekt. Dass Kirche Werte beinhaltet, prägt, formuliert, weitergibt, das ist ein Nebeneffekt. Der erste Effekt von Kirche ist mit dem Begriff Heimat verbunden, dass sie Gemeinschaft stiftet. So wie der Jahrtausende alte Satz in der Bibel, im Hohelied der Liebe, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Darum gibt es Kirche. Nicht wozu, sondern darum gibt es Kirche, weil keiner alleine sein will. So, wozu brauche ich Glaube? Da muss ich auch wieder einen gescheiten Satz zitieren. Kein Mensch wird mit Religion geboren. Das müsste man die Religionen begreifen, dass sie die Machwerker sind. Die Fähigkeit zu Religion und zum Glauben ist in jedem Menschen da. Ich kritisiere ganz offen, dass mir die Leute viel zu viel glauben, nicht zu wenig. Stichwort Corona. Wir hatten einen Satz im Studium, der hieß, wirst du einen Glauben aus dem Fenster, kommt er zurück als Gespenster. Ich habe heute wieder so ein Gespräch gehabt. Der hat mich eine Stunde niedergetextet und so ein Schnitzel ans Ohr gerät mit lauter so einem Schmarrn, dass diese Corona-Tests ja sowieso gefaked sind und in Amerika sind nur 5.000 gestorben, nicht 200.000 und alle sind Lüge und die Parlamente sind außer Kraft gesetzt und am Schluss meinst du, wir haben schon wieder einen Sturz der Demokratie hier, wo ich mir denke, was glaubst du denn alles? Ein gescheiter, guter, intelligenter Mensch. Also bei Glaube, auch hier wieder ein wichtiges Zitat, mit dem ich, das ist halt wie so Marksteine, wo ich mich durchs Leben handelt. Je mehr ich weiß, umso weniger muss ich glauben. Das ist ein toller Satz. Weil dann nämlich Glaube sie immer weiter entfernt von Formeln, von Sprüchen, von Wiederholten, von Aufgesagten, sondern das, was er ist, zutiefstes Vertrauen, tiefstes Urvertrauen. Das ist für mich Glaube. Ich glaube dir, sagt der Partner zum Partner, sagt die Frau zum Mann, der Mann zur Frau. Ich glaube dir, dass du der Mensch meines Lebens bist. Ob ich jetzt dazu nur einen Trauschein brauche oder E-Sakrament, also sprich eine Funktion, die die Kirche vollzieht, das steht wirklich auf dem Tablett. Da denkt man heute ganz anders. Früher war es Heilsnotwendigkeit, sage ich zuerst breites Urvertrauen. Und wenn du daraus ein Zeichen machen willst, dann kannst du ja kirchlich heiraten. Aber wir verurteilen Gott sei Dank niemand mehr als Angehöriger einer wilden Ehe, wenn er nicht kirchlich verheiratet ist. Also da haben wir ja eh schon viel gelernt. Und darum bin ich froh, eigentlich jetzt in diesem Stadium von Kirche zu sein, auch wenn es sehr stagniert und abwärts geht. Aber ich nehme doch eine Geschwindigkeit wahr, die ist unvergleichlich. Also die hat es vor 100, gar vor 500 oder 1000 Jahren nicht gegeben. Die Geschwindigkeit der Veränderung, mit der wir wirklich diese Welt ganz neu erleben und entdecken. Und die Kirche kann nicht stehen bleiben. Komischerweise, die innerkirchlichen Konflikte sind immer alle mit den Leuten, die meinen, stehen bleiben zu müssen. Sich eine religiöse Nische zu suchen, so eine schöne Kuschelecke, ich und Jesus und ihr seid raus, weil ihr seid schwul und ihr seid andersartig und wieder feier geschieht, ihr habt gar nichts mit uns verloren. Ja, gut, bleib in deiner Ecke, aber lass nur mich zufrieden.
Es wird ja durchaus auch gerade in der katholischen Kirche sehr zelebriert, dieses Aufrechterhalten des Alten, der Traditionen. Ist vielleicht gar nicht schlecht, dass die Traditionen aufrechterhalten werden, aber dieses sehr pompöse, ich meine, gut, der aktuelle Papst wirkt ja zumindest in meiner Wahrnehmung anders, was dieses pompöse und dieses Machtgehabe angeht.
Wer es mag. Ich erzähle jetzt nur von mir, ich bin vor 33 Jahren zum Priester geweiht worden und dann war es halt soweit, ich musste mir auch eine geistliche Kleidung anschaffen, ein bisschen was brauchst du denn? Dann habe ich mir von einem Schneider in Oberammergau meinen Talar machen lassen, dem habe ich das Geld gerade aufzwingen müssen, weil das ist so eine Ehre empfunden, dass er mir einen Talar machen darf. Dann habe ich gesagt, aber geh nicht das mit den Knipfeln, das dauert so lange, mir magst du den Reifverschluss. Nein, der hat sich kaputt gelacht. Ich habe den Talar heute noch, er passt mir sogar, ich habe weniger Körperumfang, als ich damals gehabt habe. Und den wird man mir anziehen, wenn ich mal tot bin, wenn ich mal in den Sarg gelegt wäre. Dazu kommt die andere priesterliche Kleidung, alles, was ich mir damals gekauft habe, also Untergewand, die Albe und das Messgewand, alles ganz günstig, billig von irgendeinem Händler, weil ich gesagt habe, zum Sterben reicht's. Ich habe mir seitdem nie mehr was gekauft, ich habe mir nichts, keine Ausstattungsgegenstände, gar nichts. Ich habe mit dem Pomper nie was anfangen können. Ich möchte ihn aber einfach auch nicht so verurteilen. Ich finde schon, Entschuldigung, das Wort geil, wenn man das Fernseher aufmacht und sieht die schönen Bilder aus Rom, da denke ich mir, das haben wir halt alle anderen voraus. Gell? Es schaut schon cool aus, aber ich werde da nie mitlaufen. Ich finde, katholische Kirche, wenn ich das Katholä übersetze, die Welt umfassend, zeichnet sie dadurch aus, dass ich hier ein Gebilde habe, ein Gebäude, in dem alles Platz haben darf. Ohne dass es zum sozialen Stress wie im überfüllten Hühnerhof kommt. Alles Platz haben, das heißt, jeder darf sich so ausbreiten und das Ganze lebt von der Toleranz, dass sie dem anderen nicht das Wasser abgrabe. Und ich werde nie jemanden, der sehr konservativ denkt, lebt, der nur bett, der nur kniet, der nur Mundkommunion macht, der nur lateinisch lesen und beten will, dem werde ich nie Vorwürfe machen. Ich möchte aber nicht, dass er mich zwingt. Und wenn wir uns darauf einigen, dann ist Kirche genau das, was es ist, Varietas delectat. Ein großes Haus, in der die Verschiedenheit die Menschen erfreut. Von dieser Kirche träume ich nicht, sondern ich tue meinen Teil dazu beitragen. Ich finde es sogar manchmal spannend, wenn ich andere treffe, in ihrer Andersartigkeit zu glauben, wo ich sage, das kannt ihr jetzt nie. Also das war jetzt nicht meins. Ist doch interessant. Das ist wenigstens nicht langweilig.
Ich habe ein paar Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe, dass sie heute kommen, habe ich gesagt, sie sind so all das, was katholische Kirche sein müsste, damit ich katholische Kirche irgendwie gut fände.
Ja, aber sie ist es doch schon, allein dadurch, dass ich da bin. Ist ja schon mal Anfang.
Das stimmt.
Wie sagt der Chines? Ja, die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Das Tolle ist aber, und das muss ich immer wieder sagen, zu meiner Erklärung, das habe ich jetzt nicht erfunden. Mir geht es mir um Adenauer, wenn er sagt, was kümmern mich die Reden von gestern? Ich habe keine anderen Reden gestern gehalten. Ich bin genau das, was ich immer war und ich lebe nichts, was ich erst noch entdecken müsste, sondern was immer schon da war. Genau diese Kirche habe ich von Kindesbeinen erlebt. Auf der einen Seite von Traditionen geprägt. Wir haben ja zu Hause den Glauben gelernt. Wir haben die Feste mitgefeiert, Ostern, Weihnachten und so weiter, was halt dazugehört. Wir haben die Tischgebete, wir haben Morgen- und Abendgebet gesprochen. Man hat uns ein bisschen im Glauben unterwiesen, aber wir haben nicht daheim jetzt am Tisch Rosenkranzbett oder was. Mein Vater war ein bisschen distanziert im Ganzen, aber in keinster Weise ungläubig. Und dann bin ich in das Milieu Kirche hineingekommen. Dann habe ich die Kirche als Pfarrei erlebt, dann als Kirche, als großes Gebilde mit dem nachkonziliaren Geist. Die haben mich natürlich zutiefst geprägt. Ich habe Kirche immer gleichgesetzt mit Aufbruch. Neues entdecken, neues wagen, neues ausprobieren. Kirche heißt nie bis hierher und Schluss, sondern ab jetzt und dann weiter. Das hast du drin, das ist Prägung. Das verlierst du nicht und irgendwie verliebst du dich halt in die Kiste. Und dann denkst du, ja, das ist meins, da mache ich jetzt weiter. Und dann bleibst du dabei. Das ist ein sicher ganz ureinfacher Weg. Und ich mache nie nichts anderes, was mir damals schon als Jugendlicher Leute in der Kirche, ob Geistliche oder Laien, vorgelebt haben. Einfach eine Selbstverständlichkeit dieses christlichen Lebens. Und heute habe ich immer noch so die Chance, wenn Beerdigungen sind von Eltern, ehemaliger Jugendlicher, die mit mir auch groß geworden sind, da kann ich das dann immer wieder auf den Tisch bringen. Schaut's uns an, schaut's, was wir geworden sind. Das waren nur unsere Eltern, die dafür schuld waren, weil die uns diesen Geist vorgelegt haben. Und darum ist es so wichtig, dass wir diesen Geist jetzt so offen leben, dass den auch die jetzigen Eltern so erleben und dann auch selbstverständlich weitermachen.
Jetzt schaffen Sie ja etwas, was ganz wenige Ihrer Zunft sozusagen schaffen, nämlich dass die Kirche wirklich voll ist, indem Sie eben moderner sind, indem Sie sicherlich auch kommunikativer sind, nahbarer sind. All diese Werte, die ja eigentlich ein Stück weit für Kirche stehen sollten. Wie viele Kollegen von Ihnen kommen eigentlich auf Sie zu und fragen, was Sie anders machen könnten, damit es bei Ihnen auch mal irgendwie voll wird?
Ganz wenige. Als die Bücher rausgekommen sind, 2016, 2018, Himmel, Herrgott, Sakrament und Jesus, Maria und Josef, da habe ich manche mit Zuschriften bekommen von Pfarrern, vor allem aus der Provinz. Wie macht ihr das mit der Kommunion und der Firmung und so, wie ich das da lese und so weiter. Je enger der Circle, umso weniger das Interesse. Zumindest das offene Interesse. Sicherlich schauen die mal rüber so und interessieren sich dafür, was bei uns im Max so läuft. Und wir machen ja kein Hehl daraus und posten das auch sehr öffentlich. Und ich bin ja Instagram, Facebook und so weiter, weil das ist die moderne Kirche. Ich habe nur auf Facebook jetzt dann 13.000 Abonnenten. Du, so viel Kirche musst du erstmal vollbringen mit 13.000 Abonnenten, die jeden jetzt Wochenende ihr Sonntagspredigt von mir reingedrückt bekommen. Ich finde aber, das ist eine überflüssige Frage, wie viele das machen. Ich bin jederzeit bereit, Rede und Antwort zu stehen. Erstens für das, was ich tue, auch wenn es einmal unangenehm ist oder negativ bei manchen auffällt. Das ist mir egal, reden wir drüber. Ich lasse mir gerne eines Besseren belehren. Ich bin jederzeit bereit, weiterzugeben. Nichts hat Corporate Identity. Jeder darf das machen, weitergehen. Und der wichtigste Rat ist halt, ich sage immer, red's einfach. Das ist aber verbunden mit der Aufforderung, seid ehrlich. Stell dich vor deinen Leuten hin, und weil sie sagen, volle Kirchen, natürlich ist es ein tolles Gefühl, wenn eine Kirche voll ist, aber ich bin genauso engagiert vor einer leeren Kirche. Also wenn ich heute abends noch einen Gottesdienst habe und da werden 10 Leute kommen, dann bin ich genauso engagiert. Da dauert der Gottesdienst genauso eine Dreiviertelstunde, wie wenn da jetzt 150 oder 200 Leute da waren. Weil die 10 sind jetzt wichtig, die sind da. Nochmal, eine Religion, die nicht dient, dient so gar nichts. Jetzt bin ich Diener dieser 10 Leute. Und wenn ich nur 10 hätte, dann war es genauso wichtig. Also ich glaube, die Kirche muss ja unbedingt von diesem, gerade Corona macht es ja möglich, nachdem ja keine großen Events mehr möglich sind, von diesen Zahlenspielen entfernen. Wirklich den Einzelnen im Blick haben. Und wenn jetzt in der Auseinandersetzung mit der Segnung vom Lindner mir schwule Paare schreiben, nur ein Satz, danke. Danke, dass wir sie an unserer Seite wissen. Dann hat es funktioniert. Das, glaube ich, ist die wichtigste Frucht einer guten Seelsorge.
Jetzt machen Sie ja eine ganze Menge anders als viele andere. Für diejenigen, die das gar nicht wissen, ich versuche das mal kurz irgendwie zusammenzufassen. Sie, zum einen schaffen Sie es wirklich, die Kirche voll zu bekommen. Zum anderen sind Sie, wie Sie gerade selbst gesagt haben, in sozialen Medien sehr aktiv. Sie segnen schwule Paare oder homosexuelle Paare. Sie arbeiten auf dem Oktoberfest einmal im Jahr normalerweise, wenn es nicht gerade ausfällt wie dieses Jahr, und spenden vor allem all das, was Sie dort einnehmen. Sie fahren Motorrad, Sie leben mit einer Frau zusammen, wie wir vor kurzem gelernt haben. Es ist ja schon eine ganze Menge, die Sie da anders machen.
Das ist eine Leistung.
Gab es irgendwann mal einen Moment, als Sie vielleicht als junger Priester, ich könnte mir vorstellen, wenn man in diesen Beruf geht und all das macht, was man davor dazu tun muss, dass man ja schon sehr geprägt ist von diesem traditionellen Herangehen, von diesem, wir machen das jetzt so, wie das alle anderen gemacht haben. Und ich könnte mir vorstellen, gerade die Zeit, wo das bei Ihnen damals war, 33 Jahre haben Sie gemeint,
ja,
vor der Priesterweihe.
Geweiht,
und die Zeit davor war ja vielleicht auch noch eine andere Generation, die Lehrer quasi, die Sie damals hatten, vielleicht auch noch mal eine etwas konservativere Generation.
Ja, aber nein, andersrum, heute ist konservativer. Okay. Ja, ich sage das immer gerne. Ich bin vor 33 Jahren geweiht, wenn ich damals gesagt hätte, ich würde gerne einen Priesterkragen tragen und in der Messe so ein altes Messgewand und eine lateinische Messe lesen, dann wäre ich nicht geweiht worden. Die hätten damals gesagt, boah, der ist reaktionär, bleib mir weg, geh weg, das Sünde. Heute heißt es, wenn du keinen Priesterkragen trägst, wirst du nicht geweiht. Ich frage mich oft, was ist denn hier passiert? War ich am Mond? Das hat sich völlig umgedreht. Ich habe bis vor, wann ist das angegangen, 15, 20 Jahren, habe ich nie Leute gesehen mit diesem Priesterkragen. In meiner ganzen Ausbildung, meiner ganzen Kinder, Jugend, ich habe nie einen Priester gesehen. Also Kaplan war in Rosenheim, mein Pfarrer ist mein stattlicher Mann, den hättest du sofort mit einem Finanzbeamten verwechseln können, nur den hast du nicht verwechselt, weil den hat Rosenheim und Landkreis und alle haben ihn gekannt. Der war gefürchtet. Den hat man halt kennt und mich kennt halt auch jeder. Ich hab das Gewand nie abgelegt, weil ich es nie angelegt habe. Genauso wie der Papst nie aus dem Palast ausgezogen ist, weil er noch nie eingezogen war. Das hat es gar nicht gegeben. Und der Geist, der frische, dieser Konzilsgeist, der war immer da. Ich will den jetzigen keinen Vorwurf machen, jedes ist ein Kind seiner Zeit. Nur ich möchte warnen davor, wenn wir uns an diesen Äußerlichkeiten festmachen. Und wenn mir heute ein Bischof sagen würde, du musst aber zur Weiherkulat tragen, dann würde ich nicht kommen. Dann würde ich sagen, ja, dann weißt dein Hauskatz, aber mich nicht. Weil da habe ich nichts verloren. Du kannst mir keine Kleidervorschrift machen. Also, da sind wir wieder dabei. Die Kirche immer an dieser Äußerlichkeit, an den Zahlen, an den pompösen Auftritten, an der Kleidung, an der großmächtigen Liturgie. Ich lebe von den Traditionen. Tradition ist was Lebendiges und das ist das, was wir im Max umsetzen, dass wir das Traditionelle aufrechterhalten und neu gestalten. Nimm mal ein Beispiel von einer Leichnamsprozession. Die habe ich jetzt 9 Jahre immer machen können, wo ich verantwortlich war für Heilig Geist, vom Viktualienmarkt Heilig Geist drüber nach St. Max. Und da war immer die Station vor der Deutschen Eiche. Ich habe immer zusammen mit dem Dietmar Holzapfel diesen Stationsaltar gestaltet, also im Wort. Wir haben miteinander gesprochen, wir haben miteinander gebetet, haben immer das Thema Homosexualität dort auf den Tisch gebracht, weil es uns halt direkt betrifft. Es ist unsere Lebenswelt. Christus geht in der Prozession zeichenhaft in mein Leben hinein. Und damit haben wir der Tradition eine ganz neue Farbe gegeben, die es natürlich vor 50 Jahren nicht gegeben hat. Also es ist eigentlich umgekehrt, dass ich heute das, was ich bin, bin ich natürlich auch erst geworden. Also ich bin nicht Hand in Hand mit der Gunda zur Weihe gegangen, sondern ich habe die Gunda halt im Rahmen meines Pfarrerdaseins 1995 in Maximilian kennengelernt. Und da merkst du, da ist Holy, da ist ein Mensch, der ist dir wichtig. Ja, deswegen haue ich jetzt nicht gleich aus dem Priesterberuf ab und sage, ich schmeiß jetzt alles hin, sondern wir haben dann gelernt, miteinander unser beider Leben zu vereinbaren, ohne dass wir irgendwelche Regeln brechen, ohne dass wir vor allem, das ist noch wichtiger, wir Regeln Menschen verletzen. Und heute sind wir glücklich und zufrieden, dass wir jetzt ein Vierteljahrhundert das so gut hingekriegt haben, vor allem, weil es uns so viel Kraft gegeben hat. Und das betrifft ja diese Lebensweise des Zölibats, weil jeder sagt, der moderne Schießler, der will ein Zölibat abschaffen. Überhaupt nichts will ich abschaffen, ich will nur Klarheit schaffen. Und ich habe diese Lebensweise zum Beispiel nur für mich gewählt, weil ich sie wollte. Wenn mir irgendein Bischof oder irgendeiner gesagt hätte, ich will, dass du jetzt im Zölibat lebst, dann sage ich, ja, mein, das Leben ist kein Ponyhof. Ist mir wurscht, was du willst. Ich muss wollen. Der hat gar nichts davon, wenn er das will. Ich muss darin glücklich werden. Es ist nicht immer glücklich. Also ich muss darin meine Lebensbestimmung sehen. Keine Aufgabe. Das Leben ist eine Aufgabe genug. Meine Lebensbestimmung, und die habe ich entdeckt. Und die Beschäftigung, die Auseinandersetzung mit dieser Lebensweise, die hat mich erfüllt bis zum heutigen Tag.
Jetzt hätte ja eigentlich Kirche generell eine sehr, sehr große Aufgabe in der heutigen Zeit, in der wir alle immer anonymer leben, in der wir immer ja weniger von, teilweise nicht mal in dem Haus, in dem wir leben, wissen wir oft nicht mal mehr, wer die Nachbarn sind. Und Kirche könnte ja diese vereinende Wirkung haben, diese Menschen zusammenzubringen und irgendwie ihnen eine Gemeinde, eine Heimat dann, wie Sie schon sagen, auch zu geben. Aber dafür müsste Kirche eben auch diese Ausgrenzung, die sie teilweise noch macht, wirklich ablegen. Und egal, welche sexuelle Orientierung jemand hat, egal, ob er dreimal geschieden wurde, wie auch immer, gibt es ja alles in jeder Ausprägung. Und jeder ist nun mal irgendwie so, wie er ist. Und Kirche müsste es doch eigentlich schaffen, die alle zusammenzubringen.
Das sind die Strukturen, die müssten wir mal überwinden, weil vor allem um unsere eigene Glaubwürdigkeit willen. Aber wir müssen deswegen nicht warten mit der Arbeit, die richtig beschrieben ist, nämlich Gemeinschaft zu schaffen. Wenn ich natürlich von Kirche immer nur die hauptamtlich eingesetzten Personen, dem Pfarrer, sehe, dann werde ich es nicht erwarten können, zumal dieser Teufelskreis ist, weil wir immer weniger werden, weil immer weniger Priester werden, immer weniger Theologie studieren, immer weniger hauptamtlich in den Dienst der Kirche einsteigen. Das heißt, ich muss Kirchen jetzt erst einmal richtig definieren. Wer ist denn diese Kirche, die diese Gemeinschaft schafft? Ich habe jetzt da unten eine Gemeinde mit 3.900 Leuten. Das war doch schon mal ein Pfund. Stell dir mal vor, 3.900 Leute wollen Kirche sein und machen genau das. und schaffen Atmosphäre in ihrer engeren Lebenswelt. Bei uns daheim gab es zum Beispiel im Advent immer noch den Brauch des Frauentragens. Man hat jeden Abend eine Mutter Gottes woanders abgegeben und da blieb sie über Nacht Herbergsuche, würde man sagen. Das ist bei uns eine jämmerliche Veranstaltung, wo wir nur da ganz wenig mitmachen. Aber ich hätte eigentlich potenziell 3.900 Mitarbeiter. Eigentlich müsste es wuppen, das gerade so kracht. Also müssen wir was an dem Verständnis von Kirche ändern. Wenn ich natürlich immer noch in diesem Servicegedanken drin bin, da ist das Pfarramt, dann ist der Pfarrer und der hat einmal zu kommen und mit zu besuchen und das zu tun, da rühren wir nichts, da geht nichts weiter. Wir müssen uns selber auf die Füße stellen und wir müssen das machen. Und dann merkt man auch schnell, wie diese Ausgrenzungen keine Rolle mehr spielen. Weil sie spielen in unserem alltäglichen Leben keine Rolle. Ja, meine Nachbarn, ja, ich würde zwar schwul als Nachbarn, das sind aber nette Leute. Also, alles, alle Hürden gefallen. Dann sind die ja nette Leute in meiner Kirche. Darum macht mich das immer wieder so nachdenklich, wenn es zum Beispiel um diese schwulen Segnungen geht. Der Patrick Lindner war jetzt ja nicht der Erste, im Gegenteil, was glaubt ihr, wollte ich denen immer sagen, wie viele Leute ich in 30 Jahren schon gesegnet habe. Da geht es nicht um die Schwule, als wenn das eine Krankheit wäre. Da geht es um zwei Menschen, die kommen und sagen, sag uns was Gutes. Sag uns einfach, dass wir genauso wertvoll sind für den lieben Gott. Sag ich, kein Problem. Meine leichteste Übung. Ja, Papst Franziskus, er hat vor kurzem in Rom sich mit den Eltern von betroffenen Schwulen und Transgender getroffen und hat den Eltern gesagt, eure Kinder sind genauso liebenswerte Geschöpfe wie alle anderen Menschen. Da möchte ich am liebsten nach Rom faxen. Toll. Cool. Mitarbeiter des Jahres, Papstbild aufhängen. Na wirklich, das sind Sätze, die ich brauche. Das sind Actions, die ich brauche. Man kann viel über das Papstamt reden oder ihm Vorwürfe machen, dass er konkret noch nichts geändert hat und so weiter. Das kommt alles. Das kann ich nur, lasst euch Zeit, das kommt ja ganz von allein. Ich glaube, das kann eher auch erwarten oder überlasst sich dann der Zeit. Aber dass er das macht, das ist wichtig. Dass er sie mit den Familien ehemaliger, nun verheirateter, laisierter Priester trifft. Und damit ein Zeichen, vor allem so die konservativen Bischöfe in die Welt hinaussendet und sagt, habt ihr euch schon mal überlegt, was die bei euch machen? Das ist ein Potenzial. Bindet ihr die ein in eure Seelsorge? Oder habt ihr das vom Hof verdrehen? Bloß weil das weibliche Dogma daherkam und die Fallenstellerin Frau sie das aus diesem Leben rausgetrieben hat. Was, das sind alles so billige Spielchen.
Ja, ich finde das ganz interessant, weil ja Kirche und auch das Thema Sünde ja eine zentrale Rolle irgendwie spielt in der Kirche und die Beichte und von den quasi Gemeindemitgliedern erwartet man mehr oder weniger, dass die Beichten zu ihren Sünden stehen und darüber nachdenken. Auf der anderen Seite die Kirche selbst tut sich wahnsinnig schwer, Verantwortung für Fehler offen zu übernehmen und muss quasi gezwungen werden, diese Verantwortung zu übernehmen. Zum Beispiel diese Missbrauchsskandale.
Oder selber mal um Vergebung zu bitten. Gell? Also in der Praxis ist es ja nicht so, dass wir das von den Leuten erwarten. Das Sakrament der Buße ist verloren gegangen, nicht weil es schlecht ist, sondern weil es in dieser Form nicht mehr verstanden wird und sicher über Jahrhunderte hinweg falsch verstanden würde. So im Sinne einer Sündenwaschanlage, die gibt es aber nicht. Sondern als Hilfseinrichtung gebeichtet wird ohne Ende. Aber heute ist es mehr im Rahmen eines psychotherapeutischen Gesprächs und da ist halt die große Gefahr, dass wir die Ausbildung nicht haben und da kannst du schnell mal einen Schmank retten und vielleicht größeren Schaden angerichtet. Und ich bin immer wieder bei so Gesprächen dabei, dass ich dann die Bremsen einhaue und dass ich sage, hier müssen wir stoppen, da kann ich sie nicht mehr beraten. Ich brauche halt viel mehr Zeit zum Beichthören, aber wenn ich effektiv weniger Beichten habe, weil ich halt mehr Zeit brauche. Früher war halt das dann in 15 Minuten im Beichtstuhl erledigt, je nach der Schwere des Sünders. Heute sitzt du halt mindestens eine Stunde, eineinhalb Stunden. Und das ist auch eine Arbeit und zuhören ist auch nicht unbedingt leicht. Also ich mag mich da gar nicht beschweren, sondern ich beschwere mich höchstens, dass wir unsere eigenen Waren so schlecht verkaufen. Wieso muss ich beichten gehen? Wieso verkaufe ich das nicht als Möglichkeit? Genauso wenn ich sage, ich muss das Bier trinken, aber ich mag das Bier gar nicht. Nein, es wird mir angeboten, weil es dem Körper gut tut, viel Elektrolyte hat oder was weiß ich immer. Ja. Alles andere, ich muss auch nicht getauft werden. Der liebe Gott mag jeden, ich muss auch nicht heiraten. Wenn ein Brautpaar zu mir kommen und ich sage, warum wollt ihr heiraten? Ja, weil wir den Segen Gottes wollen, sage ich, und die anderen kriegen den nicht, oder? Was seid ihr für welche? Ich habe so keinen Spezial-Einfluss auf den Segen. Ich sage, ihr habt schon mal überlegt, dass ich nur deswegen gesegnet werde, um selber Segen zu sein? Die richtige Antwort wäre gewesen, ich will heiraten, um Segen zu sein für andere. Dann sind wir dabei, um Werkzeug zu werden. Das sind aufhellende Momente. Da schauen sie bloß noch groß an. Das haben wir so nie gesehen. Ich sage, ja, darum seid ihr da. Darum hat der Papa einen Buben studieren lassen, damit er euch das jetzt beibringt. So einfach geht es. Oder halt dann auch mit den Angehörigen am Grab zu stehen und zu sagen, Leute, hier ist die Reise zu Ende. Und bitte keiner fragen, wie kann der liebe Gott uns das antun? Das war alles geplant. Okay, fangt es mir ja nicht an. Also es ist wirklich dabei helfen, dass sie nicht die Zurückgebliebenen und die Hinterbliebenen bleiben, sondern dass sie den Aufbruch, das heißt Auferstehung, mitgehen und mitwagen. Wir sind nur Begleiter. Wenn der Pfarrer meint, er war der Chef, dann hat er was falsch verstanden.
Wir haben ja jetzt Jahrzehnte des Aufschwungs und Wohlstands hinter uns, wo, wenn man mal ganz ehrlich ist, eigentlich also der Gesamtgesellschaft recht wenig gefehlt hat. Und jetzt kommen wir da seit Anfang des Jahres in so eine ganz neue Situation rein, wo Menschen auf einmal Unsicherheit spüren, wo Menschen gewisse Freiheiten ja zumindest eingeschränkt werden. Ich meine, die ganz Verrückten meinen dann gleich, die Demokratie ist flöten gegangen. Aber es erzeugt eine Unsicherheit in der Gesellschaft, eine neue Situation. Wir wissen alle nicht so richtig, wie wir damit umgehen können und sollten. Merken Sie denn, dass die Nachfrage gerade vielleicht auch in Ihrer Gemeinde in diesem Jahr nach Kirche, nach Beistand, nach Antworten größer geworden ist?
Nein. Und ich habe ja gleich von Anfang an, wenn die Hochphase vom Lockdown, wo es geheißen hat, ja, wenn das vorbei ist, Corona, dann wird sehen, wie die Leute eure Kirchen stürmen, wenn sie wieder Gottesdienste halten, kennt's nein. Wenn bei mir jetzt am Sonntag, ich habe eine große Kirche, ich kann so 200, 220 gut reinlassen in meine Kirchenbänke hinaus, da, ich habe noch Stühle, jeder kann seinen Abstand selber bestimmen und mir weisen immer darauf hin. Aber früher, wenn er bei mir am Sonntag 200 Leute nur gekommen waren, hätte ich gesagt, jetzt geht auch keiner mehr in die Kirche. Da waren halt 600, 700, 800 da. Aber wie gesagt, die Zahlen interessieren mich auch nicht. Nein, sondern wir haben noch gar nicht begriffen als Kirche, was Corona mit uns gemacht hat, wie wir am Ende dann dastehen und wie gesund geschrumpft wir werden. Ich sage bewusst gesund geschrumpft. Genauso wie das Klima. Ich habe also gelesen, dass der CO2-Rückgang noch nie so groß war wie jetzt während Corona, 8%. Wir müssten eigentlich jedes Jahr neu 8% dazulegen, um irgendwie jetzt dann Klimawandel zu handeln. Jetzt sage ich was Prophetisches, vielleicht haben wir das Corona wirklich braucht, um mal zu lernen. Ja, was Wissenschaftler schon immer sagen, wir müssen unsere Wachstumsvorstellung müssen wir zurückschrauben, um eine Zukunft zu haben, um diesen Planeten zu retten. Als Corona angefangen ist, muss ich sagen, meine erste persönliche, menschliche Gefühl war Angst. Weil ich bin ein Kind des Wohlstands. Ich bin 60 geboren, Wirtschaftsaufschwung. Wir waren nicht reich, aber wir hatten alles. Es war einfach toll. Mir hat nie was gefehlt. Und es war immer nur weiter, 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 vorwärts, hin, weiter. Und jetzt kommt das Corona, jetzt ist es aus. Da war zuerst einmal Angst da, eine tief sitzende Angst, die ein Nachempfinden habe können mit Menschen, wie geht's jetzt weiter? Was machen wir jetzt, wenn wir wirklich alle vor die Hunde gehen? Und dann habe ich gespürt, jetzt musst du was tun. Erstens gegen deine eigene Angst und dann gegen die Angst der anderen. Und wir gehen nicht vor die Hunde. Wir sind Menschen, die an die Auferstehung glauben. Wir gehen zu unserem Herrgott. Und das gehen wir bitte mit aller Energie und mit aller Macht und mit aller Einfallsreichtum. Darum sind wir ja die Krone der Schöpfung, dass wir uns was Neues einfallen lassen. Wir werden völlig verändert aus Corona rausgehen. Unser ganzer Lebensstil wird sich verändern. Natürlich werden wir wieder mehr Nähe schaffen, wenn wir die technischen Mittel und so weiter bekommen. Aber vieles wird bleiben und das ist richtig so. Und schauen wir mal, wie wir das dann gestalten und wie eine Kirche der Zukunft ausschaut. Ich habe keine Patentrezepte, aber ich lasse mir auf alles ein. Aber ich weiß, es gibt kein Zurück zum Anfang, kein Reset.
Gibt es etwas, was Sie sich wünschen würden für die Kirche der Zukunft? Also unabhängig jetzt von den offensichtlichen Dingen, über die wir ja schon gesprochen haben?
Also eigentlich nicht nur für die Kirche, sondern für alle Religionen. Es gibt ja diesen schönen Satz, du musst das Leben vom Tod her denken. Das heißt, wenn du etwas vorhast, planst, wenn es ein Brief ist oder ein Einspruch oder irgendwas anderes, überleg dir einfach, stell dir vor, du wärst in 4 Wochen nicht mehr da. Das Blöde am Sterben ist ja, dass du gehst, aber die Welt sich weiterdreht. Ja? Die fragt überhaupt nicht, die macht einfach weiter und du gehst. Stell dir vor, du wärst in 4 Wochen nicht mehr da. Wie geht's dann weiter? Ist das noch wichtig, was du dir jetzt vornimmst, was du jetzt dem hinreiben willst, dein Kommentar? Willst du das jetzt wirklich noch bringen? Oder andersrum, dein Partner, dein Freund neben dir ist in 4 Wochen nicht mehr da. Du willst mit ihm noch diese Auseinandersetzung führen. Glaubst du, dass das noch angebracht ist? Das heißt, es ist das Leben vom Tod her denken. Und vielleicht sollte jetzt die Religionen aus dieser weltweiten Corona-Krise mit diesem Denken sich neu aufstellen und merken, haben wir das eigentlich kapiert, was wirklich wichtig ist? Dieser Virus, der kommt einfach, dem ist es völlig wurscht, wen man da begegnet, Mann, Frau, Kind, alt, schwarz, weiß, welche Religion, der steckt einfach an. Haben wir nicht gemerkt, wie sehr wir alle aufeinander verwiesen sind und dass es ein leichtes ist, mit einem Federwisch das Trennende zwischen uns wegzuschmieren, dass niemand mehr auf die Idee kommen könnte zu sagen, der glaubt falsch. Es gibt eine schöne Geschichte, und zwar alle Religionen warten im Wartezimmer vor dem Himmel, bis sie eintreten dürfen. Jeder mit seinen Unterlagen, der Christ mit der Bibel und der Juden mit dem Talmud und der Moslem mit dem Koran. Und jeder beäugt den anderen so von unten raus und jeder denkt, dann bin ich mal gespannt, wer wird der Erste sein, den er reinholt? Wer wird der Erste sein? Ha. Dann geht die Tür auf und dann kommt der liebe Gott. Und dann sagt er, alle eintreten. Aber wieso habt ihr nicht miteinander gesprochen? Ihr hattet doch so viel Zeit. Tolle Geschichte. Wieso sprechen wir nicht miteinander? Wieso meinen wir wirklich, dass eine Religion besser wie die andere sein könnte? Jeder wird in seine Religion hineingeboren. Also sich an dem Tag in diesem Land, in diese Religion und in diese Konfession hineingeboren wurde, ich habe es nichts ausgesucht. Zur selben Zeit, zur selben Stunde ist irgendwo anders ein anderer Mensch, irgendwo als Moslem auf die Welt gekommen. Der hat sich auch nicht ausgesucht. Und jetzt kämen wir darauf zu sagen, wer ist falsch, wer ist richtig. Und auch wir als Konfessionen, wir sind das Land der Reformation. Ich meine, man muss das einfach mal nüchtern, wenn wir schon von Zahlen reden, sie vor Augen führen. Seit 500 Jahren schieben wir diese Trennung vor uns her. 500 Jahre. Und wir sind nicht gewillt, das abzustellen. Es ist schön, Bedford Strom und Marx haben jetzt den Friedenspreis Augsburg bekommen. Finde ich gut, aber das wäre doch jetzt der Anlass gewesen, zu sagen, jetzt haben wir es verstanden. Jetzt muss einmal Schluss sein damit. Das ist, glaube ich, das, was nach sich die Menschen sehnen, dass endlich mal was passiert. Nein, da kommt wieder so eine Schrift aus Rom, dass die gegenseitige Einladung nicht erlaubt ist. Da habe ich bei mir ein Ehepaar, das seit 30 Jahren verheiratet ist, die Kinder getauft, erzogen, konfessionsverschieden, die jeden Sonntag bei mir da sind. Ja, meinst du, dass ich den Ehepartner bei der Kommunion wegschicke? Das ist vielleicht einer der wenigen, der begriffen hat, was wir hier tun. Der seine Frau liebt, auf Händen trägt, der seine Kinder liebt, der verstanden hat, was christliche Hauskirche von Anfang an war. Ich weiß nicht, hat es denen in Rom niemand erzählt? Wir sind doch ja keine kirchenrechtliche Angelegenheit. Wir sagen immer, es ist das Liebesmahl, das Jesus gestiftet hat. Ja, wie schaut denn dann Hass aus? Frage ich mich, wenn die Leute Liebe schon nicht verstehen, wenn die Leute wirklich meinen, wir würden Menschen wegschicken können. Gerade die, die den Bruch haben. Ich meine, wir haben doch alle Vorgaben, steht doch drin. Nicht die Gesunden, die Kranken brauchen einen Arzt. Gerade die, die einen Bruch im Leben erfahren, wie der Verheiratete geschieden ist, die brauchen doch erst recht diese Nähe. Die kann ich doch nicht dann bewusst noch mehr auf dem Hofen aussperren. Das geht ja nicht.
Vor allem, weil ja die Grundideen, Werte und Aufgaben eigentlich in jeder Religion sehr, sehr nah beieinander sind. Also die Unterschiede sind ja nicht so groß. Also ob jetzt der eine glaubt, dass so war oder so war.
Es ist eine verschiedene Ausformung. Es ist halt Menschenwerk. Ja klar, wir sind als Christen, wir sind die Offenbarungsreligion. Wir glauben an Jesus von Nazareth, den Sohn Gottes. Das ist ja gar nicht dahingestellt. Aber das heißt ja nicht, dass ich zugleich eine Gemeinsamkeit mit anderen Religionen habe. Die Konzilsdokumente geben es wieder. Also der Respekt vor anderen Religionen, darum ist es völlig unsinnig, wenn jemand meint, sich besonders christlich ausweisen zu können, indem er auf den Islam, auf Mohammed und auf die muslimischen Schriften eintrischt. Das hat nichts mit christlichem Geist zu tun.
Jetzt sind Sie ja gerade 60 geworden, vor gar nicht so vielen Tagen. Und Sie sind natürlich genauso aktiv wie eh und je. Und gut, dieses Jahr konnten Sie mal ein paar Tage mehr durchschnaufen als die letzten Jahre, weil das Oktoberfest ausgefallen ist. Wie sehr fehlen Ihnen diese 14 Tage dieses Jahr, dieses Menschen, die aufeinandertreffen aus unterschiedlichsten Ecken und auch aus der ganzen Welt?
Also nachdem ich ja immer gesagt, das Leben vom Tod her sehen, weiß, dass alles einmal ein Ende hat, bringt man das jetzt nicht nieder. Man kann natürlich ohne Wiesn leben. Ich bin ja geborener Münchner, ich bin mit der Wiesn groß geworden. Wenn der richtige Windstimmung ist, dann haben wir bei uns in Leim drüben den Duft sogar bis von der Wiesn bis nach Horm gekriegt. Also hat es da geheißen, geht's am Balkon und riecht die gebrannten Mandeln, dann braucht es gar nicht mehr Kaffee. Ist auch günstig. Natürlich fehlt sie, ist völlig klar. Aber ich denke, es muss in einer Relation sein. Warum fehlt sie denn? Sie fehlt ja nicht, weil wir uns nicht einig geworden sind über die Kosten des Bierpreises oder was, sondern sie fehlt, weil wir eine weltweite Bedrohung haben. Und da, glaube ich, spielt es keine Rolle mehr. Und dann auch noch zu sehen, mir, wenn sie fehlt, das ist völlig wurscht. Aber denen, die davon leben, wenn sie fehlt, denke an die Schausteller. Christian Schottenheimer war schon bei euch. Was wird ihr damit machen? Das macht mir mehr Sorge. Und auch, wie wir das in Zukunft hinkriegen. Ich meine, selbst wenn wir Wiesn für die Münchner gemacht hätten, was war das für Veranstaltung geworden? München hat 1,5 Millionen Einwohner und dann kommt keiner mehr. Die Wiesn kann nur leben, weil wir die ganzen Gäste und Touristen aus aller Welt haben. Vielleicht schätzen wir es, und das ist eigentlich so meine Hoffnung, schätzen wir, wenn wir jetzt einen Modus finden, miteinander näher umgehen zu können, was das bedeutet, so eine Gemeinschaft zu sein. Was es bedeutet, andere Menschen, andere Kulturen erleben zu können. Was es bedeutet, in so einem Flieger zu steigen und bitte nicht so wieder gleich loschatten, sondern ganz bewusst so eine Reise auf sich zu nehmen und etwas anderes von dieser Welt in den Griff, in den Blick zu bekommen. Was es bedeutet, ein gutes Stück Fleisch zu essen. Vielleicht lernen wir jetzt einfach demütiger mit unseren Möglichkeiten umzugehen. Das ist so meine Hoffnung eigentlich. Nicht, dass die Menschen frömmer werden oder dass sie mir die Kirchen füllen. Von mir aus bleibst du daheim, wenn sie nur das verstanden haben, was für ein unglaubliches Geschenk des Lebens für jeden von uns ist.
Es ist vielleicht auch einfach so eine irgendwie gar nicht so schlechte, also natürlich, es gibt unfassbar viele negative Auswirkungen dieser ganzen Krise, aber wenn man eine positive Sache vielleicht finden kann, dann ist es vielleicht wirklich diese Pausetaste, die uns da gedrückt wurde, egal ob es um Konsum, um Geschwindigkeit auch in unserem Leben geht, dass wir einfach mal innehalten und darüber nachdenken, wie gut es uns auch tatsächlich geht, auch in dieser Situation, wie gut es uns auch im internationalen Vergleich geht.
Erstens das, aber ich wünsche diese guten Umstände allen, nicht bloß unserem Land, aber dass wir lernen, dass wir durch diese Stagnation, durch das Herausnehmen des Tempos erspüren, wie sehr die Aggressivität sinkt. Es ist ja gerade dieses überall dauernd ständig zum geringsten Preis sein zu müssen. Das macht natürlich notwendig, dass ich mich vordrängel, diese Ellenbogenmoral und zuerst komme ich dran und sonst keiner. Und das kann es nicht geben. Wenn wir das jetzt halt lernen würden, das wäre halt schön. Gell? Und auch mit dem Einfachen, so mit der berühmten Blume am Wegesrand, sich einmal zufrieden zu geben und zu lernen, was das schon für ein Riesengeschenk ist, dann hätte auch die Blume eine Chance. Dann hat vielleicht die Natur eine Chance. Dann haben vielleicht, so wie jetzt da in diesen Wildparks in Afrika, haben vielleicht die Tiere da wieder eine Chance, die Natur ihren Raum zurückzugewinnen. Dass wir einfach lernen, wir sind nicht nur Mensch auf dieser Erde.
Sie unterstützen ja normalerweise mit Ihren Einnahmen aus dem Oktoberfest ein Sterbehaus. Mhm. Wie ist die Situation momentan dort? Sie tauschen sich ja, glaube ich, recht regelmäßig.
Ja, das mit der Lotte Latrousse, sie lebt mittlerweile, sie ist ja auch schon Rentnerin jetzt in der Schweiz und sie ist ja gesundheitlich angeschlagen, aber sie hat da ihre Angestellten in dem Zentrum der Hoffnung. Das geht gut, weil sie kriegt auch immer noch weiterhin Spenden und konnte das alles aufrechterhalten. Erst gestern kriegen wir immer den Brief von der Stiftung Lotte Latrousse und da ist ja sehr viel Eigendynamik schon erwachsen, also ehemalige Patienten, Patienten aus dem Krankenhaus, ehemalige Jugendliche, die es die Schule ermöglicht haben, die mittlerweile schon studiert haben, als Ärzte zurückgekehrt sind. Also die Lotte hat da was Unglaubliches geschaffen. Weil ich ja schon gesagt habe, um dein ewiges Leben brauchst du keine Sorge machen, du hast alles geleistet. Das haben wir noch weit hinterher. Und es geht gut, es geht vielleicht besser, als man glauben möchte, weil auch dort das Tempo rausgenommen worden ist. Weil auch dort, natürlich Corona schlägt in so einem Slum brutal ein. Aber da ist halt Lotte schon wieder gängig geworden, also schon wieder aktiv geworden, dass man wie in den Townships in Südafrika, da gibt es diese Suppenküchen und so. Also da ist ja ein großes Netzwerk da, wo man sagt, schau her, bei euch 1 Euro sind bei uns 20 Euro. Und so können die das Ganze gut finanzieren. Und ich glaube, da ist jetzt auch ein Bewusstsein füreinander erwachsen. Und dadurch, dass nicht viel von außen kommen kann, haben die, drum steht Afrika ganz anders da wie Europa, haben die ja mehr Chancen, mit diesem Virus umzugehen. Also er grassiert dort nicht so, weil nicht viel Druck von außen kommt, nicht viel Möglichkeit, da die Infizierung von außen kommt.
Ja, vielen Dank
für
den Besuch bei uns.
Danke.
Ich muss jetzt dann irgendwann mal bei Ihnen vorbeischauen.
Ja, wir sind immer da. Nein, wir haben große Programme, wir haben große Ideen. Denn Corona-Weihnachten ist das nächste große Thema. Wie macht man das? Gerade Weihnachten geht man ja in Kirche. Da kann ich da nicht hergehen und sagen, nein, jetzt die Weise geht es bloß auch mit mir, aber heuer dürft es nicht kommen. Wir haben jetzt ein Programm entwickelt und das wollen wir umsetzen und das heißt 12 Hours Christmas. Das heißt, wir haben 12 Stunden Heiliger Abend von 12 bis 12. Also Heiliger Abend mittags 12, wenn die Geschäfte schließen, machen wir auf. Erster Gottesdienst und dann ein Kindergottesdienst nach dem anderen und dann Gottesdienst am Abend für die Singles und die Alleinstehenden und dann nochmal einen um 20 Uhr und dann um 22 Uhr die klassische Christmette. Und wir bitten die Leute, sich einfach zu verteilen auf die verschiedenen Gottesdienste. Wir wollen in die Kirche einen Wald reintun, also mit 100, 150 Christbäumen, aber nur Bäume, nicht geschmückt. Und wollen dann so Zentren machen, in die Bäume dann immer so kleine Krippendarstellungen aufbauen, wie so eine Art Zauberwald. Einfach, wo man kommt und es soll 12 Stunden ein Kommen und ein Gehen sein. Und damit das so ein bisschen in Bewegung bleibt und damit man merkt, oh, jetzt ist gerade voll, dann komme ich in einer Stunde wieder, komm dann. Das ist 12 Hours Christmas. Also unser Motto lautet, wir lassen uns was einfallen und möglichst wenig ausfallen.
Womit wir ja wieder bei der Innovation für die so Kirche sind.
Gut, danke. Danke.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken.